herzlich willkommen zum Ich eskaliere gleich Podcast. Den Podcast, der dir als Pädagogen hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit Raphael Kirsch.
Boah, wird das spannend heute. Denn ich möchte mich, also erstmal hallo. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich eskaliere gleich Podcasts. So, dass ich einmal meinen Text gesagt habe und jetzt zurück. Boah, wird das spannend heute. Denn ich möchte mich einer häufig gestellten Frage widmen. Und die Frage lautet, wie bekomme ich meine Kolleginnen und Kollegen dazu, etwas anderes zu machen als das, was sie für richtig halten? Also kurzum, wie bekomme ich Kolleginnen und Kollegen dazu, statt Strafen lieber vernünftige Konsequenzen walten zu lassen, statt Hausaufgaben zu geben, lieber mal über eine Alternative nachzudenken? Wie kriege ich alteingesessene Menschen dazu, nicht mehr zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht? Wie bekomme ich meine Kolleginnen und Kollegen einfach mal auf den richtigen pädagogischen Pfad? Und genau darum soll es heute in dieser Folge gehen. Und eines vorweg, das wird jetzt gleich eine Hammer-Ernüchterung werden. Bevor wir das machen, einmal ganz kurz ins Boot geholt. Was läuft gerade so bei mir? Ich sitze gerade ganz, ganz fleißig an meinem Schreibtisch, an meinem kleinen MacBook und schreibe für euch. Ich schreibe. Ich habe ja vor Ewigkeiten schon mal angekündigt, es wird mal bald etwas zu lesen von mir geben. Vielleicht so ein Buch oder irgendwas, worin man arbeiten kann. Und jetzt bin ich schon seit einer ganzen Zeit, deswegen war es ja auch ein bisschen ruhiger, mit einem ganz tollen Verlag am Arbeiten. Ich verrate noch nicht, welcher Verlag das ist. Ich verrate auch noch nicht, wann was von mir erscheinen wird. Aber es dauert nicht mehr lange. Das wollte ich einmal gesagt haben. Und bevor wir ins Thema starten, guckt euch doch bitte nochmal die Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik an. Wir starten nämlich am 7.10. mit dem nächsten Durchgang. So. Das wollte ich einfach mal gesagt haben an der Stelle. Lass uns mal reinstarten. Wie bekomme ich Kolleginnen und Kollegen dazu, etwas anderes zu tun, als das, was sie schon immer so gemacht haben? So, und ich versuche mich jetzt mal diesem Thema mit aller Vorsicht zu nähern, weil das eben halt auch ein heißes Eisen ist. Und deswegen gehen wir mal ganz rational vor und klären erstmal für uns, was ist da eigentlich gerade los? Was ist die Dynamik? Und spannend zu verstehen ist erstmal, dass das ein Konflikt ist. Das ist ein Konflikt. Da werden jetzt einige von euch denken, ja, ist doch selbstverständlich. Aber nee, das ist für viele eben nicht selbstverständlich, dass wenn der eine das eine macht und der andere das andere macht, aber alle am selben Ziel eigentlich arbeiten wollen, dass man dann einen Konflikt hat. Und wenn man das schon mal verstanden hat, dann sind wir alle gemeinsam schon mal einen Schritt weiter. Also, es besteht ein Konflikt. Jetzt lassen sich Konflikte in mehrere Unterkonflikte aufteilen. Und wie gesagt, ich breche das jetzt nur mal wirklich aufs Wesentlichste herunter. Verzeiht's mir also, wenn ich es jetzt im Rahmen dieses Podcasts nicht so ausführlich mache, wie ich es zum Beispiel möglicherweise in meinem Buch tun würde. Wenn man auf das Thema Konflikte schaut, dann gibt es da mehrere Kategorien. Es gibt Sachkonflikte, es gibt Zielkonflikte, es gibt Struktur- und Verteilungskonflikte und es gibt Rollen- und Beziehungskonflikte. Und das Schwierige an diesen Konflikten zwischen zwei Parteien, die am selben Ziel arbeiten, ist rauszufinden, um welchen dieser Konflikttypen handelt es sich? Oder haben wir sogar mehrere, die hier gerade überlagert sind und macht das die Klärung extrem schwer? Und was du auf jeden Fall mit dieser Podcast-Folge machen musst, ist sie bestimmt ein-, zweimal hören, weil das, was jetzt kommt, vielleicht im ersten Moment sehr abstrakt klingt, mit einer großen Ernüchterung verpackt, und gleichzeitig dann doch die Herausforderung birgt, das in seinen Alltag zu adaptieren und zu gucken, hey, was ist es denn eigentlich bei uns? Fangen wir mal mit Sachkonflikten an. Was ist ein Sachkonflikt? Also in einem Sachkonflikt geht es erstmal um Fakten. Das heißt, wenn sich zum Beispiel zwei Parteien gegenüberstehen und die gerade auf Augenhöhe diskutieren, wo wollen wir die nächste Klassenfahrt hinmachen? Die eine sagt in Harz, die andere sagt, wir fahren an die Nordsee. Und dann gibt es eine faktenbasierte Pro- und Kontraliste. Und auf dieser Basis wird über die Sache, die Klassenfahrt geredet. Dann haben wir einen Sachkonflikt. Und ihr hört schon raus, Konflikt bedeutet nicht per se, dass es schwierig ist und dass es anstrengend wird und dass es gewaltvoll wird, sondern einen Konflikt haben wir immer dann, wenn zwei Parteien mit unterschiedlichen Richtungen aufeinander prallen. Ganz, ganz wichtig bei einem Sachkonflikt ist, dass in einem Sachkonflikt es niemals um Meinungen, Gefühle oder individuelle Bedürfnisse geht, sondern es geht rein um Fakten. Es geht um Zahlen, Daten, Fakten. Jetzt könnte man sofort denken, oh ja, das ist ja klar, in meiner Schule habe ich einen Sachkonflikt. Also wenn meine Kollegin sagt, Hausaufgaben sind toll und ich sage, nee, Hausaufgaben sind nicht toll, dann haben wir ja die zwei Fakten und dann können wir die jetzt mit Pro und Contra übereinander legen. Und dann auf Basis dieser Fakten diskutieren. Und das ist auch das, was üblicherweise in Schule passiert. Man versucht gerade mit seinem Kontrahenten über Fakten zu reden. Und hier kommt der erste Einschub. In einem Sachkonflikt geht es niemals um Meinungen, Gefühle und individuelle Bedürfnisse. Aber gerade dann, wenn es um pädagogisches Handeln geht, sind die meisten Diskussionen unglaublich wertegeprägt. Da geht es immer um, ich meine aber das. Oder immer um, ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht und deswegen mache ich das immer so. Und schon ist es kein reiner Sachkonflikt mehr. Jetzt gibt es noch Zielkonflikte. Bei Zielkonflikten geht es darum, wir alle haben das gleiche Ziel, einen unterschiedlichen Weg. Für welchen Weg entscheiden wir uns, damit wir alle an dasselbe Ziel kommen? Könnte man auch wieder denken, ja, wir wollen doch alle dasselbe Ziel. Wir wollen Ruhe im Unterricht haben, zum Beispiel. Es gibt Weg 1, Weg 2, aber auch bei Zielkonflikten ist die emotionale Lage eher flach. Du merkst also auch hier schon, vielleicht ist ja der Riesenknackpunkt an dieser Diskussion, die ich da die ganze Zeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen führe, die ich für so große Idioten halte, gar nicht die Sache an sich, sondern die eigene individuelle Prägung, die eigenen Erfahrungen und noch etwas ganz, ganz Spannendes, aber was das ist, gleich. Dann gab es noch die Struktur- und Verteilungskonflikte. Also wenn du in deiner Klasse als Klassenlehrerin bist und jemand anderes kommt in die Klasse rein, hat aber nur eine Stunde, dann ist die Verteilung der Stunden, also die Verteilung am Kind, ungerecht verteilt. Das ist erstmal der Konflikt. Wenn man dann gemeinsam an einem Ziel arbeiten will, auf einer Sachebene diskutiert, dann hat man schon alle drei Konflikttypen auf einer Ebene. Ne? Auch da geht es nicht um Emotionen, sondern erstmal nur um die reine Tatsache, dass hier irgendetwas ungerecht verteilt ist und dass man diesen Konflikt lösen muss. So, und dann geht es noch um Rollen- und Beziehungskonflikte. Und hier wird's spannend, denn die erwachsen üblicherweise aus Sachkonflikten, bei denen ein hohes Maß an Emotionalität, an Meinungen, an individuellen Bedürfnissen mit eingeflossen sind. Und dann geht es um, ja, aber du machst das nicht so gut wie ich. Dann geht es um, ja, aber bei mir macht er das nicht. Oder, hey, aber wenn ich in deine Klasse komme, dann ist da Ruhe. So, das muss man erstmal verstehen. Das heißt, erstmal, um klarzukriegen, wie kriege ich meine Kolleginnen und Kollegen dazu, etwas anderes zu machen, das ist auf einer faktischen Ebene unglaublich schwer, weil dann brauchst du von deinem Gegenüber das Einverständnis, dass er bereit ist, alle auf dem Tisch liegenden Fakten für sich anzunehmen, darüber nachzudenken und seine Schlüsse daraus zu ziehen. Und jetzt bin ich mal ganz ehrlich und ganz realistisch. Wie viele Menschen kennst du, die dir aus der Lameng heraus sofort das Einverständnis dafür geben und sagen, nee, hör ich mir mal an, finde ich total spannend, wie du das machst und ich finde deinen Standpunkt total cool, erzähl mir bitte mal alles, warum du glaubst, dass das gut ist, dann gucken wir uns ein paar Studien dazu an und dann gucken wir, was die Wissenschaft dazu sagt und dann werde ich mein Verhalten ändern, wenn das alles gut klingt. Ich glaube, dass wir so viele Menschen gar nicht kennen. Die kannst du vielleicht auf der ganzen Welt an einer Hand abzählen. Und nicht mal ich zähle mich dazu. Ich bin ein Vollidiot. Ich habe so viel eigene Meinung in meinem Leben. Und dann muss erstmal jemand wirklich, wirklich gute Überzeugungsarbeit leisten, damit ich bereit bin, mir das überhaupt anzuhören. Und vielleicht lohnt sich jetzt ganz kurz der Tipp auf die eigene Nase, weil die meisten Menschen sind so. Das ist erstmal nicht schlimm, weil es macht ja auch total viel Sinn, erstmal auf seinen Erfahrungen, auf seinen Werten zu handeln. Und jetzt lege ich sogar noch eine Schippe drauf. Jetzt lege ich noch eine Schippe drauf und sage, dass wir Menschen unglaublich träge sind. Wir verändern uns super ungerne, wenn wir doch eine vorgefertigte Meinung von einem Weg haben. Jetzt gibt es da mehrere Theorien drüber, warum wir Menschen so träge sind. Man kann das eigentlich ziemlich gut auf, naja, ich will nicht sagen, auf die richtigste Theorie runterbrechen, aber ein Bild, mit dem man sehr, sehr gut arbeiten kann, ist zum Beispiel das Thema Angst und Veränderung und Komfortzone. Eine der ersten 3, 4 Podcast-Folgen, die ich mal gemacht habe, ging halt genau um dieses Thema Komfortzone. Jeder Mensch bewegt sich jeden Tag in seinen Komfortzonen. Auch deine Kolleginnen und Kollegen, die immer das machen, was du für falsch hältst, bewegen sich damit in ihrer Komfortzone. Da kennt man sich aus, da hat man keine Angst, da weiß man, was man tut, auch wenn man selber vielleicht damit unglücklich ist. Das kann ja sogar sein. Und wenn man jetzt sich auf den Weg machen würde, intrinsisch, also eigenständig, und sagt, ich bin bereit, mich zu verändern, ich will etwas anderes in meinem Leben, dann bedeutet Komfortzone verlassen, dass man auf dem Weg bis zum Punkt der Veränderung immer die Angst durchschreiten muss. Du erlebst immer Unsicherheit, du erlebst immer Frustration, du erlebst immer das Gefühl von, bin ich gerade noch richtig unterwegs? Also nochmal, jeder Mensch sitzt jeden Tag bequem mit seinem Arsch in seiner Komfortzone. Und du wirst deine Kolleginnen und Kollegen nicht da rauskriegen, weil sie durch die Angst durch müssen, Veränderung erleben müssen, aushalten müssen, damit irgendwann möglicherweise, eventuell für sie am Ende Licht am Ende des Tunnels ist. Wenn du mich also jetzt fragst, wie bekomme ich meine Kolleginnen und Kollegen überzeugt, dann ist die ernüchternde Antwort, die ich bereits angekündigt habe, ich glaube gar nicht. Ich glaube gar nicht, solange du derjenige bist, der faktenbasiert diskutiert und der andere auf einer emotionalen Ebene schwebt. Weil dann habt ihr zwei Konflikttypen, die ineinander nicht klärbar sind. Du sagst also hier Studie XY, sagt seit 19 so und so, das wissen wir alles schon und wir sollten das jetzt mal ändern und wir wissen seit 2020 auf jeden Fall definitiv, ne, Noten bringen nichts. Also ganz, ganz viele Dinge. Wir wissen alle aus mehreren hunderttausend Versuchen, Strafen bringen nichts, wir müssen konsequent sein im wertschätzendsten und liebevollsten Sinne. So, dann kann man das mit Studien und Fakten und Daten unterlegen und bums aus. So, das ist deine Position, aber die Position des anderen ist ja, und das muss man begreifen, keine faktenbasierte, sondern eine emotionale. Es würde ja bedeuten, ich muss erstmal akzeptieren, dass ich Unrecht habe. Ich muss dann auch noch bereit sein, mich auf den Weg zu machen, die Angst zu durchschreiten, etwas zu tun, was ich noch nie getan habe. Vielleicht erlebe ich die Angst, mich angreifbar zu machen. Vielleicht erlebe ich die Angst, nicht mehr der Mensch zu sein, der ich bis gestern war, damit irgendwann mal rein hypothetisch möglicherweise was anders ist und zwar besser als vorher. Also Fakten versus Emotionen. Jetzt möchte ich dir für diese Folge, auch wenn das ein bisschen ernüchternd war, trotzdem drei Ideen mitgeben, wie du zumindest einen konstruktiven Versuch starten kannst. Und vielleicht lohnt es sich ja einfach zu verstehen, dass ein Versuch meistens schon das Beste ist, was wir tun können. Hier die drei Dinge, die du tun kannst. Erstens, sei ein gutes Vorbild. Sei derjenige, der einfach sowohl faktisch als auch auf einer emotional entspannten Ebene zeigen kann, dass das, was du tust, besser funktioniert. Wie kann man das zeigen? Indem man sich einfach über weniger Konflikte unterhält, weil man weniger hat, weil du was pädagogisch besser machst. Weil du auf einmal in den Pausen im Lehrerzimmer dein Butterbrot essen kannst, obwohl alle anderen sich über irgendwelche Dinge das Maul zerreißen müssen. Indem du entspannt mit deinen Kindern lachst und jemand anderes das mitkriegst. Also sei bitte einfach ein Vorbild und lebe richtige Pädagogik vor und zeig vielleicht am Ende des Tages auch, dass es deinen Kindern damit gut geht. Dass deine Kinder vielleicht einfach, weil du ein Beziehungsmensch bist, statt ein Strafenmensch, deutlich bessere Lernerfolge haben. Also sei bitte das Vorbild, was du dir von anderen Menschen wünschst. Punkt Nummer zwei, was kannst du noch tun? Nehmen wir mal an, du hast jemanden, der die Bereitschaft hat zu sagen, ich höre es mir an. Ich will eigentlich das machen, was ich immer mache, aber erzähl mal. Wenn du diesen Menschen dann doch dazu bringen möchtest, irgendwie anzunehmen, dass es sich lohnen könnte, einen anderen Weg einzuschlagen, dann musst du in deiner Kommunikation diesem Menschen die mögliche Angst nehmen, die er erleben könnte. Und hier bin ich super klar, und nicht nur die er erleben könnte, sondern auch die er erleben wird. Wie sieht das aus? Also wenn du jemanden in der Bereitschaft hast, dann kann man sagen, hey, pass auf, wenn du anfängst, das zu verändern, dann wird passieren, dass dir die Kinder vielleicht am ersten Tag auf der Nase rumtanzen. Oder du wirst vielleicht manchmal nach Hause gehen und das Gefühl haben, nee, ich will wieder mit Strafen arbeiten. So, weil das ein langfristiges Spiel ist, weil Beziehungsarbeit nie sofort funktioniert. Du wirst vielleicht das Gefühl haben, deine Autorität zu verlieren. So, all das kann man mit diesen Menschen besprechen. Dann kann man aber auch sagen, pass auf, und weil ich da selber durchgegangen bin, weil ich weiß, was da passiert, bin ich für dich da. Und ich nehme dich an die Hand und ich begleite dich. Und wir können uns gerne zusammensetzen und wir nehmen das immer wieder auseinander, wir feedbacken. Und vielleicht erkenne ich ja auch von dir noch zwei, drei coole Ansätze, die ich gerne mitnehmen möchte. Also mach dieses Tal der Angst, was beim Verlassen der Komfortzone vor den Menschen liegt, mach das so unängstlich, so unemotional wie möglich. Nimm die Menschen an die Hand und begleite sie dabei oder gib zumindest Hilfestellung. So, das ist, glaube ich, der Punkt. Und jetzt kommt Punkt 3, was du auch noch tun kannst oder tun solltest. Ich habe gerade gesagt, dass du gerade wenn es darum geht, andere Menschen zu überzeugen, immer auf ganz, ganz vielen Konfliktebenen gleichzeitig arbeitest. Du hast immer sowohl einen Sachkonflikt als auch einen Zielkonflikt, als auch einen Rollen- und Strukturverteilungskonflikt, als auch einen Beziehungskonflikt. Es ist immer eine Mischform dazu. Und immer wenn sich zu Fakten Emotionen gesellen und du merkst, du bist derjenige, der auf verlorenem Posten steht, dann kann ich dir nur empfehlen, diesen Konflikt mit einem Moderator, einem Mediator mal auseinanderzunehmen. Denn dann habt ihr zwei festgefahrene Positionen, es wird immer emotional werden und am Ende des Tages wird niemand irgendwie langfristig sein Ziel erreichen. Also vielleicht ist Mediation, Moderation ein total hilfreicher Schritt. So, ich hoffe, du kannst mit dieser Podcast-Folge was anfangen, auch wenn sie vielleicht ein klein wenig ernüchternder ist, als wir uns das alle wünschen. Denn so wirklich überzeugen kann man nur denjenigen, der sich auch überzeugen lassen will. Es ist ein bisschen wie mit Deeskalation. Deeskalation funktioniert nur dann, wenn du die Bereitschaft deines Gegenübers hast, sich deeskalieren zu wollen. So, in dem Sinne, ich wünsche dir wie immer auch nach dieser Podcast-Folge gutes Umsetzen. Hab ein bisschen unsere Kinotour auf dem Schirm. Hab ein bisschen die Ausbildung auf dem Schirm, weil Seminare gibt es für 2025 nicht mehr. Und ich freue mich auf alles das, was kommt. Lass mal von dir hören, wenn du diese Podcast-Folge gut und hilfreich fandest, auch wenn sie ernüchternd war. Dann bitte mal einen Screenshot machen, auf Instagram hochladen, jemanden reposten, der unbedingt oder verlinken, der unbedingt diese Folge mal hören sollte. Ich freue mich immer über eine Bewertung dieses Podcasts. Alles über einen Stern finde ich okay. Das, alles andere wäre unfair, ehrlich gesagt, weil da gebe ich mir schon echt Mühe. Und aktiviere mal die Glocke, mach alles das, was du für richtig hältst mit diesem Podcast. Im besten Sinne wünsche ich dir gutes Umsetzen, lass dich nicht ärgern. Und wie auch nach jeder Folge, schon gar nicht von mir und dem, was ich gerade gesagt habe. Tschüss.
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.